herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil der Folge. Jetzt hört ihr das Experteninterview mit Dr. Sebastian Schlund. Viel Spaß dabei.
Guten Tag.
Guten Tag.
Also schon mal Dankeschön, dass Sie sich Zeit genommen haben, mit uns dieses Interview zu führen.
Sehr gerne.
Was interessiert Sie denn an dem Thema Behinderung besonders?
Also in erster Linie bin ich ja Historiker erstmal. Und als Historiker reizen mich Themen, die mit sogenannter sozialer Ungleichheit zu tun haben. Also warum verdienen viele Frauen weniger Geld als viele Männer, obwohl sie die gleichen Berufe ausüben? Warum leben wir in einer Gesellschaft, in der Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe oder ihrer Religion oder ihrer sexuellen Orientierung diskriminiert werden? Und solche Fragen interessieren mich grundsätzlich auch als Forscher. Und zu diesen Kategorien sozialer Ungleichheit wie Hautfarbe oder religiöse Orientierung zählt eben auch Behinderung. Und das ist jetzt ein Thema, das in den letzten Jahren, Jahrzehnten stärker aufgekommen ist, auch in der Geschichtswissenschaft, das zu untersuchen. Und grundsätzlich möchte ich einfach immer wissen, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Und dann schaue ich mir als Historiker eben an, wie Menschen in der Vergangenheit drauf gekommen sind, zu sagen, okay, wir führen jetzt ein Gesetz ein, das regelt, wer als behindert gilt oder wer als nicht behindert gilt, wer welche Hilfe vom Staat bekommt und wer nicht und wer als erster von der Krankenkasse eine Prothese bekommt oder einen Rollstuhl und wer nicht. Und so ein einfaches Beispiel aus der deutschen Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg wäre eben auch, dass da Männer, die im Krieg ein Bein oder einen Arm verloren hatten, gegenüber den Menschen bevorzugt wurden, die bei einem Unfall oder durch eine Erkrankung oder seit Geburt als behindert galten oder quasi dann eine Behinderung, eine Beeinträchtigung davongetragen haben. Und die deutsche Gesellschaft hat damals eben gesagt, okay, wir bewerten jetzt eine Kriegsbehinderung, eine Kriegsversehrtheit, wie man damals gesagt hat, höher als eine sogenannte Zivilbehinderung. Und wenn man sich sowas anschaut und dann viele Quellen drüber liest und liest, wie die Menschen darüber gedacht haben zu dem Zeitpunkt, dann erfährt man sehr viel auch über ein Wertesystem von der Gesellschaft. Wen grenzen wir aus? Wie sieht eine Hierarchisierung in der Gesellschaft aus? Wer erhält Unterstützung von einem Staat und welche Kriterien sind eigentlich dafür entscheidend? Und sowas wandelt sich natürlich im Laufe der Zeit und unsere Aufgabe als Historiker und Historikerin ist dann zu erklären, warum sich sowas wandelt. Und also um Ihre Frage vielleicht in einem Satz zu beantworten, ist Behinderung ist für mich eine Form der sozialen Ungleichheit. Und ich will herausfinden, woher Ungleichbehandlungen von Menschen kommen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändern. Auch, weil ich natürlich verstehen will, in welcher Gesellschaft wir heute leben. Aber das ist nicht die einzige Aufgabe, die wir als HistorikerInnen haben.
Haben Sie denn auch mal persönliche Erfahrungen mit Menschen mit Behinderung gemacht?
Ja, natürlich, das habe ich. Also ich bin jetzt selbst im Moment ein nicht behinderter Mensch, kann sich aber auch noch ändern, wer weiß, kann ja schnell gehen. Und es ist auch nicht so, dass in meinem persönlichen oder familiären Umfeld ein Mensch mit Behinderung wäre, der jetzt quasi Auslöserin dafür war, dass ich mich dafür interessiere. Aber in den letzten Jahren, ich habe jetzt heute Morgen nochmal nachgeschaut, seit ziemlich genau 9 Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema. Und da hatte ich natürlich viel Kontakt zu Menschen mit Behinderung, habe viel mit ihnen zusammengearbeitet und auch abends mal zusammen Fußball geschaut. Also wir arbeiten hier an der Uni auch zusammen, Menschen mit Behinderung, Menschen ohne Behinderung, das ist ja ganz normal. Und da kann ich Ihnen auch sagen, in bestimmt mehr als 99% der Fälle sind das keine Außerirdischen. Und diese flapsige Bemerkung hat natürlich so ein bisschen einen ernsten Hintergrund, weil ich denke, viele Vorurteile oder Berührungsängste existieren deshalb weiter, weil viele nicht behinderte Menschen sich vielleicht nicht dafür interessieren, wie behinderte Menschen mit ihrem Leben umgehen oder sich auch dafür interessieren, mal nachzufragen, welche Probleme es gibt und welche Verbesserungsvorschläge es gibt. Zweitens muss ich dazu aber auch sagen, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass Menschen mit Behinderung nie auf ihre Beeinträchtigung reduziert werden sollten. Also genauso wie nicht behinderte Menschen werden sie ja auch nicht darüber definiert, dass sie bestimmte körperliche oder geistige Eigenschaften mitbringen, sondern dass sie sich für Musik interessieren oder für Sport oder für Kleintierzucht oder für Briefmarken sammeln, dass sie nett und klug und witzig sind oder nicht so nett und klug und witzig. Und Deswegen finde ich es ganz wichtig, nicht zu sagen, okay, behinderter Mensch ist nur darüber definiert, dass er eine körperliche oder geistige Beeinträchtigung hat. Und so ein Beispiel jetzt auch für mich aus meiner Arbeit auch, aus meiner Doktorarbeit zur Geschichte des Behindertensports war, dass ich das große Glück hatte, eine Dienstreise zu den Paralympics in London zu machen, 2012, und durfte mich da auch mit einigen Sportlerinnen und Sportlern unterhalten. Und dann setzt man sich eben zusammen und spricht darüber, wie lief denn der Wettkampf und nicht, wo tut es denn heute weh oder so, ne? Also es geht darum, dass die Menschen Hochleistungssportlerinnen, Hochleistungssportler sind, und es geht eigentlich da nicht so sehr um die Behinderung. Für mich persönlich hat jetzt die Arbeit damit, die Auseinandersetzung damit bedeutet, dass ich so ein bisschen sensibler durch den Alltag gehe, also auch durch die Universität oder durch Städte, und mir denke, naja, so ganz barrierefrei ist das hier nicht. Also wenn man sich damit auseinandersetzt, dann wird man für solche Sachen auch so ein bisschen sensibler und geht mit ein bisschen offeneren Augen durch die Welt.
Und wieso werden Menschen mit Behinderungen dann eigentlich diskriminiert?
Das ist eine gute Frage. Das ist ja eigentlich fast schon eine philosophische Frage, würde ich sagen, die ich ja auch nur sehr subjektiv beantworten kann. Also letzten Endes fällt eine Diskriminierung bestimmt immer auf die Person zurück, die diskriminiert, oder auf die Gesellschaft zurück, die diskriminiert. Also es ist ja so, dass nicht mit der diskriminierten Person was nicht stimmt, um es jetzt flapsig auszudrücken, sondern mit der Person, die Diskriminierung ausübt. Und auch da denke ich, das hat viel mit Berührungsängsten zu tun, mit mangelnder Information. Deswegen ist es auch total wichtig, dass Sie so ein Projekt machen, das Sie jetzt gerade durchführen, einfach um auch mal Informationen zu sammeln und sich persönlich auch damit auseinanderzusetzen. So mit dem historischen Hintergrund hat es auch was mit wirtschaftlichen Erwägungen zu tun, würde ich sagen, weil lange Zeit war es eben so, dass Behinderung so definiert war als Minderung einer Erwerbsfähigkeit. Und da haben dann quasi Mediziner Menschen untersucht und haben denen einen Grad der Minderung der Erwerbsfähigkeit zugewiesen. Also sie haben sich vorgestellt, es gibt einen normalen Menschen, der kann 100% arbeiten. Und wenn jetzt einer Person ein Arm fehlt oder wenn die Person blind ist oder wenn die Person im Rollstuhl sitzt, dann kann sie so und so viel Prozent weniger leisten als der vermeintlich normale Arbeiter. Und dadurch wurde quasi Behinderung sofort mit einem Defizit, mit einem Makel besetzt. Und Menschen mit Behinderung waren dann Personen, die von der Nichtbehindertengesellschaft irgendwie mit durchgeschleppt werden mussten, haben das viele Leute so empfunden. Ja. Sie haben gesagt, okay, die können nicht so viel arbeiten, also muss ich als nichtbehinderter Mensch mehr arbeiten, um diese Person mitzufinanzieren. Und so hat man Behinderung gleich negativ besetzt. Und ich glaube, das hat viel dazu beigetragen, dass man Menschen mit Behinderung konsequent abgewertet hat. Zweiter Punkt ist wahrscheinlich auch, dass sich viele Menschen so ein bisschen vor dem Fremden fürchten, vor dem, was sie nicht kennen, womit sie wenig Kontakt hatten oder was sie auch irgendwie als nicht normal empfinden. Das trifft, glaube ich, beim Thema Behinderung besonders auf Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung zu, also dass sich nicht behinderte Personen oft fragen, wie soll ich denn mit einem Menschen mit geistiger Behinderung umgehen, wenn ich mit ihr im Alltag spreche. Und da liegt, glaube ich, das Problem, also in dem mangelnden Kontakt. Und wenn man sich dann mal mit Menschen mit geistiger Beeinträchtigung auf Augenhöhe einfach unterhält, dann kennt man hinterher eine sehr einfache Antwort auf die Frage, wie man mit diesen Personen umgehen soll, so wie mit allen anderen Menschen auch. Mit Respekt und mit Toleranz und mit dem Willen, sich gegenseitig zu verstehen. Und ich glaube, das ist so die Grundbedingung, einfach offen und respektvoll und nicht von oben herab mit Menschen mit Behinderung umzugehen, sind völlig normale Menschen. Ja.
Wo wir gerade beim Thema Diskriminierung sind, was denken Sie, wie sich die Behinderung auf die Psyche der Menschen auswirken kann?
Das ist eine Frage, die aus verschiedenen Gründen nicht leicht zu beantworten ist. Erstens kann man eigentlich kaum eine verallgemeinernde, pauschale Antwort darauf geben, Weil jeder Mensch, ob das ein nicht behinderter Mensch ist oder ein behinderter Mensch ist, unterschiedlich mit seiner, ihrer Lebenssituation umgeht und deswegen man kein Pauschalurteil darüber fällen kann, wie sich Behinderungen auf die Psyche von Menschen auswirken. Zweitens ist die Frage auch schwer zu beantworten, weil es ganz unterschiedliche Formen der Beeinträchtigung gibt. Sehbeeinträchtigung, Hörbeeinträchtigung, im Rollstuhl sitzend, eine geistige Beeinträchtigung, eine körperliche Beeinträchtigung. Das ist so die große Unterscheidung immer zwischen körperlicher und geistiger Beeinträchtigung. Und diese ganz vielfältigen Formen von Beeinträchtigung werden unter diesem Sammelbegriff Behinderung zusammengefasst. Und da müsste man eigentlich immer unterscheiden, über welche Gruppe spricht man denn eigentlich gerade, wenn man solche Fragen beantworten möchte. Drittens ist auch ein bisschen problematisch, weil ich jetzt als nicht behinderte Person über ein sehr individuelles, sehr persönliches Empfinden von Menschen mit Behinderung spreche. Und das hat wissenschaftlich gesehen eine gewisse Tradition und keine gute Tradition, dass sich nicht behinderte Menschen, also Wissenschaftler, Mediziner, Menschen mit Behinderung widmen und Statements über ihre Psyche, Diagnosen über ihre Psyche abgeben. Und die ganz oft besagten, dass Behinderung eben ein Makel ist, ein Defizit ist, eine Abweichung von einer Norm bedeutet. Und diese Zuschreibung, dass Behinderung was Negatives ist, eine negative Abweichung, hieß gleichzeitig auch immer, behinderte Menschen sollten selbst daran arbeiten, diesen angeblichen Makel zu kompensieren, um so weit wie irgendwie möglich so zu werden wie die angeblich normalen, nicht behinderten Menschen. Und dadurch hat eine nicht behinderte Mehrheitsgesellschaft natürlich behinderten Menschen signalisiert, ihr seid keine vollwertigen Mitglieder dieser Gesellschaft. Ihr könnt gar nicht so viel arbeiten, ihr könnt nicht so viel leisten wie nicht behinderte Personen. Und das hat Auswirkungen auf die Psyche, diese Form der Diskriminierung. Und dieses Behinderungsverständnis, das quasi dieser Zuschreibung als Makel zugrunde lag, das wurde dann von behinderten Menschen auch öffentlich kritisiert. Es gab sowas wie eine Behindertenbewegung, so eine Art Bürgerrechts-, Menschenrechtsbewegung quasi, so wie die Frauenbewegung, so wie Black Lives Matter-Bewegung, die sich gegen die Diskriminierung schwarzer Menschen in den USA einsetzt. Und es gab in den 70er, 80er Jahren in Deutschland, Westdeutschland auch eine Behindertenbewegung, die hat gesagt, behindert ist man nicht, behindert wird man. Also, dass die Gesellschaft Menschen einschränkt und nicht die körperliche Beeinträchtigung. Also sie haben dieses Verständnis von Behinderung einmal umgedreht, dass die Behinderung von außen kommt, weil man behindert wird von außen und nicht selbst von sich heraus behindert ist. Also, dass es kein medizinischer Makel ist. Und also man kann natürlich was ändern, wie eine Gesellschaft Behinderung sieht und Behinderung definiert. Und auf dem Weg sind wir so ein bisschen weitergekommen, was das Verständnis von Behinderung angeht. Also diese mehr soziale Interpretation von Behinderung, dass es eben die Umwelt ist, die vielleicht verändert werden sollte und nicht das Individuum, der behinderte Mensch selbst. Können wir aber auch noch einiges tun. Gerade wenn man an solche Sachen denkt wie Barrierefreiheit oder auch die berühmten Barrieren in den Köpfen, also Vorurteile, Diskriminierung. Und ich glaube, dass da angesetzt werden muss, wenn es darum geht, wie die Psyche von Menschen mit Behinderung betroffen wird. Also die Diskriminierung abschaffen, aber nicht an der Behinderung selbst oder an der Beeinträchtigung selbst ansetzen.
Okay, und haben Menschen mit Behinderung ein normales Sozialleben?
Da wäre dann die Rückfrage, was ist ein normales Sozialleben? Im Moment haben wir bestimmt alle kein normales Sozialleben. Das liegt natürlich an der Pandemie, in der wir uns nach wie vor befinden. Grundsätzlich haben bestimmt die meisten Menschen mit Behinderung ein genauso normales oder unnormales Sozialleben wie nicht behinderte Menschen, aber eben mit gewissen Einschränkungen an manchen Stellen. Auch hier wieder, das ist schwer pauschal zu beantworten. Also stellen Sie sich vor, es ist für Menschen mit Rollstuhl inzwischen natürlich wesentlich leichter in in eine Kneipe, in ein Restaurant, in ein Fußballstadion, ins Kino zu kommen, als das vor 50, 60 Jahren beispielsweise noch der Fall war, weil man da einfach nicht dran, noch nicht so intensiv dran gedacht hatte, bauliche Barrieren abzubauen. Und da hat sich dann einiges getan, die Möglichkeit für behinderte Menschen zu erleichtern, an sämtlichen Facetten des Soziallebens teilzunehmen. Aber in anderen Bereichen ist es natürlich auch noch sehr, sehr schwer, das überall zu ermöglichen. Also für geistig behinderte Menschen ist es oft bestimmt wesentlich schwerer, an allen gesellschaftlichen Teilbereichen teilzunehmen. Ich glaube, da kann sich noch einiges tun, gerade auch was beispielsweise Informationsdarstellung in leichter Sprache anbetrifft. Also dass für Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung einfach Informationen leichter, schneller fließen können und sie dadurch an mehr Lebensbereichen einfach auch teilhaben können. Gibt es auch schöne Beispiele, ne? Es gibt Fußballvereine, die im Stadion einen Live-Kommentar anbieten für blinde Personen, die ins Stadion gehen. Und die blinde Person sieht natürlich hinterher trotzdem nicht das Fußballspiel, aber sie kann trotzdem so nah wie möglich an diesem Erlebnis teilhaben. Deswegen, also es ist die Aufgabe der Gesellschaft, Barrieren abzubauen und Partizipation, soweit es irgendwie geht, zu ermöglichen, um ein normales, in dicken Anführungsstrichen, normales Sozialleben für behinderte Menschen eben auch zu ermöglichen.
Und woran liegt das, dass diese Barrieren noch nicht so weit abgebaut wurden? Also, dass es noch immer so viele gibt?
Eine Frage, die ich leider nicht abschließend beantworten kann. Ich glaube, dass es nach wie vor an Berührungsängsten liegt. Es liegt an einem Mangel an Informationen. Wir wissen nach wie vor auch viel zu wenig über die Lebenswelt von behinderten Menschen. Und das ist seltsam, weil das sind 10% unserer Gesellschaft. 10% in Deutschland und auch wenn man das mal auf Europa oder die Welt ausweitet, ungefähr 10% der Bevölkerung sind auf eine bestimmte Form körperlich oder geistig beeinträchtigt. Und das kann dann ja eigentlich nicht angehen, dass für diese 10% andere Regeln gelten sollen als für alle anderen. Diskriminierungsabbau, Gleichberechtigung hat natürlich oft auch was mit Geld zu tun. Und da hapert es manchmal. Also auch die Gleichberechtigung in der Arbeitswelt ist noch lange nicht gegeben, obwohl es so etwas gibt wie eine UN, also Vereinte Nationen Behindertenrechtskonvention, die eigentlich sehr deutlich sagt, dass Menschen mit Behinderung ein Anrecht haben auf gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft, auf gleichberechtigte Teilhabe am Arbeitsleben, auf möglichst wenig Trennung zwischen behinderten Menschen und nicht behinderten Menschen. Aber das haben Staaten wie Deutschland beispielsweise anerkannt und unterschrieben, diese Behindertenrechtskonvention. Aber umgesetzt ist das noch nicht wirklich. Das heißt, so ein Staat, so ein Arbeitsmarkt, so ein Schulsystem auch, das sind unheimlich träge Institutionen mit einer jahrhundertelangen Tradition. Und da Veränderungen einzuziehen, ist unheimlich schwer. Man versucht das ja teilweise eben mit Inklusion im Schulunterricht, hat dann aber, glaube ich, noch nicht die richtigen Konzepte gefunden, sondern man sagt oft, wir machen jetzt übrigens Inklusion und dann müssen engagierte Lehrer wie Herr Meier dann plötzlich Inklusion umsetzen. Es fehlt ihnen aber an den Konzepten und vielleicht auch so ein bisschen an der langfristigen Ausbildung. Und da muss natürlich angesetzt werden, sowas langfristig systematisch auf die Beine zu stellen und über solche Begegnungen an Schulen, an Universitäten, im Alltagsbereich eben auch die Vorurteile und die Barrieren abzubauen, damit die nicht entstehen können. Wenn wir noch beim Thema Diskriminierung sind und Diskriminierungsabbau, Diskriminierung fängt immer mit Sprache an. Und da muss man dann schon drüber nachdenken, warum behindert oft als Schimpfwort benutzt wird. Das ist ja eigentlich, verstehe ich nicht, ist kein Schimpfwort. Passiert aber nach wie vor sehr häufig. Oder, Entschuldigung, ich sage es jetzt auch mal, sowas wie Spasti, ja, wird als Schimpfwort verwendet. Und was will diese Person dann damit sagen, die dieses vermeintliche Schimpfwort benutzt? Also sie will einer anderen Person mitteilen, dass sie nicht für sonderlich klug oder nicht für körperlich besonders leistungsfähig hält. Und somit wird Behinderung gleich negativ konnotiert. Und so fängt Diskriminierung über Sprache an. Und da muss man dann eben auch, glaube ich, rechtzeitig auch im persönlichen Umfeld dann öfter mal sagen, warum benutzt du eigentlich behindert als Schimpfwort? Das passt irgendwie nicht. Um Diskriminierung eben gleich sozusagen im Keim zu ersticken und anzugehen.
Was denken Sie, also was halten Sie von der Darstellung der Menschen mit Behinderungen auf Social Media und in den allgemeinen Medien? Also sie sind oft vertreten, aber ich persönlich finde, dass die Medien oft ein falsches Bild von Menschen mit Behinderung geben. Was halten Sie davon?
Ja, ob das Bild falsch ist, weiß ich jetzt nicht. Also schön, dass Sie noch nach allgemeinen Medien fragen, weil mit Social Media kann ich mich nicht so wahnsinnig gut aus. Ich glaube, es gibt so einen leichten Trend zu sowas wie Body Positivity eventuell auch. Also dass wenn Menschen mit Behinderung sich bei Instagram so darstellen, wie sie sich darstellen möchten, kann das ja grundsätzlich eine gute Sache sein und da auch beispielsweise auf solche Sachen wie Body Shaming aufmerksam machen können. Body Shaming ist natürlich was, was Menschen mit Behinderung eigentlich schon länger erfahren, als es diesen Begriff in Deutschland gibt. Also auch grundsätzlich nachdenken über Schönheitsnormen. Also ich kenne Kolleginnen aus den Niederlanden beispielsweise, die sehr viel mit Fotografie arbeiten auch, also die selbst körperlich beeinträchtigt sind und einfach sehr, sehr hochwertige Fotografie machen, um die Ästhetik, die Schönheit von Menschen mit beeinträchtigten Körpern darzustellen. Ich glaube, das ist grundsätzlich eine gute Sache, die auch so ein bisschen ja, Vorurteile abbauen kann. Ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, gibt es jetzt in der neuesten Staffel von Germany's Next Topmodel sogar auch behinderte Kandidatin, wenn ich das richtig gesehen habe, also so ein Trend zur Diversität. Da bin ich mir dann nicht ganz sicher, ob das nicht vielleicht eher so ein Publicity-Stunt ist, weil Heidi Klum wäre, glaube ich, nicht meine erste Ansprechpartnerin, wenn es um die Kritik an oberflächlichen Schönheitsnormen geht. In allgemeinen Medien ist das Thema Behinderung bestimmt stärker aufgegriffen worden in den letzten Jahren, als das vielleicht noch vor 20, 25 Jahren der Fall war. Und auch auf eine andere Art und Weise. Also es war lange Zeit so, dass oft die Rede von einem tragischen Schicksal war oder dass so mitleiderregende Geschichten erzählt wurden. Und da gleich wieder eine Diskrepanz aufgebaut wurde zwischen nicht behinderten Menschen und den bemitleidenswerten Wesen behinderte Menschen. Und auch mit solchen Begriffen wie ist an den Rollstuhl gefesselt oder trotz ihrer schweren Behinderung hat die Person das und das geschafft. Und das suggeriert von vornherein, dass man es mit einer bemitleidenswerten Person zu tun hat, der man eine bestimmte Leistung nicht zugetraut hätte. In den letzten Jahren hat sich was gewandelt. Man hört nun öfter solche Begriffe wie lebt mit einer Beeinträchtigung oder fährt im Rollstuhl. Einfach neutrale Formulierungen, die ohne dieses Trotz oder Obwohl oder dieses schreckliche Gefesseltsein auskommen. Und da hat sich, glaube ich, was getan in der Sprache einfach. Und da sollten Medien auch meiner Ansicht nach in diese Richtung gehen. Also keine Sensationsgeschichten, keine Mitleidsgeschichten zu erzählen. Vor allem auch behinderte Menschen selbst stärker zu Wort kommen zu lassen und sie zu fragen, wie sie eigentlich bestimmte Dinge sehen und wie man für mehr Information und Verständnis sorgen kann. Also es geht manchmal auch in eine sehr seltsame Richtung. Ich habe mich hier mit dem Behindertensport stärker befasst Und da wurde beispielsweise bei den Paralympics 2012 in London wurde Werbung gemacht für die Paralympics mit dem Slogan Meet the Superhumans. Also man solle die Supermenschen kennenlernen. Und da wurden dann behinderte Menschen, also behinderte Athletinnen und Athleten mit ihren Prothesen und Hightech-Rollstühlen so als eine Art Roboter-Menschen, Cyborg-Menschen dargestellt. Und da denke ich dann auch, naja, das muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Also eine gesunde Mitte, also nicht so dieses Mitleiderregende, aber auch nicht dieses sensationsheischende, das sind Supermenschen, das sind Roboterwesen oder so. Das brauchen wir auch nicht unbedingt.
Was denken Sie, was jeder Mensch für sich tun könnte, um Menschen mit Behinderungen mehr Normalität zu geben?
Im eigenen Umfeld darauf achten, dass diskriminierende Sprache nicht verwendet wird. Vielleicht auch mal beim Arbeitgeber nachfragen, wie sieht es denn bei uns mit der Barrierefreiheit aus? Wie sieht es denn aus mit der Quote von Menschen mit Behinderung, die auch in einem größeren Betrieb beispielsweise angestellt sind? Also es gibt ja nach wie vor Quotenregelungen, beispielsweise, dass Betriebe ab einer bestimmten Größe eigentlich eine bestimmte Zahl von Menschen mit Behinderung beschäftigen sollten. Viele Betriebe umgehen das aber und zahlen quasi lieber eine Gebühr, ohne behinderte Menschen dann einzustellen. Und da glaube ich, kann man durchaus mal nachfragen, warum das eigentlich so ist. Grundsätzlich finde ich, es hapert nach wie vor an ganz grundsätzlicher Information. Also man kann sich ja auch einfach mal hinsetzen und eine Biografie lesen von einer behinderten Person. Man kann einfach mal, wenn man das möchte, auf Social Media sich stärker darüber informieren. Also wirklich dieses ganz Basale erstmal begreifen, was ist dieses Phänomen, worum geht es da, welche Auswirkungen kann das haben auf Menschen, wie können Menschen damit umgehen und wie kann ich mich damit eventuell solidarisch erklären. Und dann im alltäglichen Umgang, finde ich, ist es für mich das Wichtigste, einfach zu sagen, mit dieser Person ganz normal umzugehen. Es sind genauso normale Menschen wie alle anderen auch. Ich erinnere mich an das Beispiel der Umbenennung der Aktion Mensch, der heutigen Aktion Mensch, die ursprünglich Aktion Sorgenkind hieß. Und als sich diese Organisation, die eine Lotterie beispielsweise hat und auch ganz viele Projekte zur Teilhabe von Menschen mit Behinderung unterstützt, hat sich eben 2000 umbenannt und hat das unter dem Slogan getan: Wir wollen kein Mitleid, wir wollen Respekt. Und das war eben die Idee dahinter, sich von dem Begriff Sorgenkind zu lösen, der impliziert, dass es sich um eine bemitleidenswerte Person handelt, um eine Person, die so ein bisschen von oben herab behandelt wird. Und diese Organisation jetzt Aktion Mensch zu nennen und zu sagen, wir wollen Respekt, kein Mitleid, fordert eben diese Augenhöhe ein, die nach wie vor so ein bisschen fehlt einfach, ja. Und ich denke, das ist so die Richtung, in der man noch einiges tun kann, einfach sich auf Augenhöhe begegnen. Haben
Mich
Sie noch
würde
Fragen?
noch interessieren, wie Sie dazu gekommen sind, also zum Thema Behinderung. Was
Hm.
hat Sie dazu gebracht, sich da so zu informieren?
Ich hatte nach meinem Studium der Geschichtswissenschaft in Freiburg Lust, eine Doktorarbeit zu schreiben und habe mich umgeschaut, wo werden denn Stellen ausgeschrieben zu Themen, die mich interessieren. Und ich hatte mich während des Studiums sehr für Sportgeschichte interessiert, weil mein damaliger Professor in Freiburg, Herr Brüggemeier, der hat viel zu Sportgeschichte gemacht. Und das hat mich interessiert. Und dann habe ich kurz nach dem Studium eine Ausschreibung gesehen, dass man für 3 Jahre eine Finanzierung bekommt, um die Geschichte des Behindertensports zu schreiben. Und das hat mich total interessiert. Ich hatte vorher eigentlich nichts mit der Geschichte von Menschen mit Behinderung zu tun und habe gedacht, klingt total spannend, bewerbe ich mich drauf. Und hatte dann ein Vorstellungsgespräch bei der Professorin, die auch heute noch meine Chefin ist, Frau Lingelbach, die eben auf die Idee gekommen ist, die Geschichte von behinderten Menschen in Deutschland zu untersuchen und drei Doktoranden einzustellen, die parallel 3 Jahre lang zu bestimmten Themen forschen. Und ich hatte das coolste Thema, Behindertensport. Ein Kollege hat sich mit der Behindertenbewegung auseinandergesetzt, mit Organisationen, die die Interessen von behinderten Menschen vertreten. Und ein anderer Kollege hat sich über Menschen mit Behinderung in der Arbeitswelt, am Arbeitsplatz auseinandergesetzt. Und so versuchen wir eben Stückchen für Stückchen uns mehr Wissen anzueignen über alle Lebensbereiche von behinderten Menschen und da weitere Forschungsprojekte anzustrengen. Und ja, ich hatte tatsächlich, muss ich sagen, bis Mitte, Ende 20 eigentlich keine Berührungspunkte damit, mit dem Thema Behinderung. Und dann liest man sich so ein bisschen ein, schließt sich ein paar Wochen ins Kämmerchen ein und liest alles, was es so dazu gibt. Und dann kann man mitreden. Und das fand ich total spannend. Und jetzt bin ich dabei geblieben. Und das lässt mich, glaube ich, auch so nicht mehr los, weil ich diese, ne, wie ich ganz am Anfang mal sagte, diese grundsätzliche Überlegung habe, wie kann ich Ungleichheiten erklären? Wie kann ich Ungleichheitsstrukturen vielleicht auch kritisieren? Wie kann ich einer Gesellschaft Wissen an die Hand geben, Ungleichheitsstrukturen vielleicht auch abzubauen? Das muss dann aber die Politik machen. Dafür ist die Wissenschaft nicht zuständig. Wir stellen nur Wissen zur Verfügung. Was die Gesellschaft damit macht, ist eine andere Frage. Und weil es in diesem Bereich noch so wahnsinnig viel zu tun gibt, ist das auch ein Thema, das mich und viele Kolleginnen und Kollegen hier an der Uni Kiel auch noch sehr, sehr lange beschäftigen wird.
Dann sagen wir vielen Dank für das Interview.
Sehr gerne, vielen Dank. Und viel Erfolg mit dem Projekt.
Danke schön.
Sehr spannend und sehr löblich.
Nun sind wir auch schon am Ende unserer Folge angelangt. Wir hoffen, dass ihr aus unserer Folge etwas mitnehmen und lernen konntet. Lasst uns gerne etwas Feedback da in Form von Kommentaren oder auch Sprachnachrichten. Wir hoffen, ihr schaltet bei der nächsten Folge wieder ein und wünschen euch noch einen schönen Tag.